NDR Info. Redezeit.
Im Studio ist Burkhard Plemper. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute Vormittag Ortstermin am Berliner Bahnhof Südkreuz. Der Bundesinnenminister war da, um für ein umstrittenes Projekt zu werben. Mit 3 Kameras und einem entsprechenden Auswertungsprogramm sollen Menschen anhand ihrer Gesichter identifiziert werden. Bisher ist es nur ein Versuch, könnte aber vielleicht eines Tages flächendeckend eingesetzt werden. Deshalb reden wir heute darüber, über den Streit um die Gesichtserkennung. Gibt es Sicherheit nur zu Lasten der Privatsphäre? Lassen Sie uns gemeinsam Antworten darauf suchen. Dabei sind ein Kripo-Leiter, ein Bundestagsabgeordneter und eine Datenschützerin. Mischen Sie sich ein in unsere Diskussion. 08000 441777 ist die kostenfreie Telefonnummer. 08000 441777. Sie können auch eine Mail schreiben an ndr-info.de/redezeit. Glauben Sie, dass ein Gesichtserkennungssystem unsere Sicherheit erhöht, und akzeptieren Sie diese Art der Überwachung? Thomas Christes hat das bei einer Straßenumfrage gehört.
Ich halte davon überhaupt nichts. Es wird ja immer gesagt, es wird für so Zwecke genutzt wie Terroristenerkennung oder irgendwie Kriminalität. Aber ich glaube, das wird darüber hinaus einfach noch für vieles andere benutzt.
Ich fände es nicht gut, wenn es nicht anlassbezogen Erfassung stattfindet.
Ja, ich finde, das ist ein bisschen zweischneidig. Auf der einen Seite erwartet man ja eine gewisse Sicherheit. Auf der anderen Seite möchte ich nicht überwacht werden.
In der heutigen Zeit könnte ich damit leben. Früher hätte ich anders drüber gedacht. Aber in den heutigen Zeiten, wo alles so unsicher ist, denke ich mal, hat das schon seinen Sinn.
Auf irgendeine Art müssen sie es ja herausfinden und das ist sicher ganz gut.
Ja, ganz entspannt. Wer nichts zu verbergen hat, kann sich ja auch filmen lassen. Und mit Facebook und sowieso ist man eh überall präsent.
Wenn man sich da intensiver mit beschäftigt, stellt man fest, dass die Fehlerquote bei der Gesichtserkennung zwar nur im Promillebereich liegt, bezogen auf die Menge der Menschen, die da aber durchgehen, hat man bestimmt am Tag 10, 20 Fehlerkennungen. Die würde man dann fälschlicherweise als Gefährder oder Terrorist einstufen, obwohl sie es nicht sind.
Ich wäre auf jeden Fall damit einverstanden, wenn man einwandfrei feststellen kann, dass der Mann unschuldig ist, dass man dann auch sofort seine Daten löscht.
Ja, das ist natürlich schwierig. Ich denke, dass man damit früher oder später sowieso leben muss, dass man überwacht wird.
Mittlerweile habe ich kein Problem mehr damit. Früher war ich immer dagegen, dass alles aufgeschrieben, notiert wird. Immer jeder weiß, wo und wie. Ein bisschen resignierend, aber dann ist es so.
Mischen Sie sich ein in unsere Diskussion. Unsere Telefonnummer wie immer 08000 441777. Diese Nummer ist kostenfrei. Glauben Sie, dass ein solches System die Sicherheit erhöht? Und nehmen Sie es in Kauf, überall erkannt und registriert zu werden? Derzeit gibt es Streit um die Durchführung des Versuchs. Technisch können mehr Daten erhoben werden, als vereinbart wurde. Das wird demnächst geklärt sein. Viel wichtiger ist uns deshalb die grundsätzliche Frage: Was kann die Gesichtserkennung bringen, wenn sie irgendwann eingeführt ist? Ulf Küch ist der Chef der Kriminalpolizei in Braunschweig, von dort zugeschaltet. Autor des Buches Soko Asyl, eine solche heftig kritisierte Sonderkommission, hatte er in Braunschweig eingerichtet. Er kandidiert für die FDP zum Niedersächsischen Landtag und er ist stellvertretender Vorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter. Herr Küch, was machen Sie dann irgendwann mit der Information, dass ich um 7.53 Uhr durch eine Bahnhofshalle gegangen bin?
Ja, erst einmal schönen guten Abend aus Braunschweig. Und man könnte jetzt vermuten, dass Polizistenherz hüpft. Mitnichten. Ich weiß aus unseren Tätigkeiten bei der Datenerfassung, dass das Problem ist, nicht die Daten zu erfassen, sondern die Daten, das ist ja auch vorhin im Antext da schon gekommen, so auszuwerten, dass sie dann auch wirklich zweifelsfrei sind. Insofern ist es kriminalistisch interessant, aber unterm Strich auch als alleiniges Mittel höchst fragwürdig. Und wir haben ja das Problem, und es ist ja auch gesagt worden, dass uns im Augenblick jegliche Rechtsgrundlagen fehlen. Ich darf mal an das Volksstellungsurteil von 1983 erinnern, wo das Bundesverfassungsgericht das Recht auf informationelle Selbstbestimmung als ein Grundrecht erkannt hat. Und da sehe ich noch große Probleme bei der Anwendung. Schlussendlich ist meine vorsichtige Einschätzung im Augenblick, dass hier das Recht auf Moral trifft, vielmehr auf Angst, dadurch sehr stark gedehnt wird und keine differenzierte Betrachtung erfolgt. Wir werden das sicherlich im Laufe des Abends zu erörtern haben. Ich denke, einfach so die Maschinen anzuschalten und die Computer arbeiten zu lassen und Gesichter zu erkennen, auch mit den Fehlerquoten halte ich im Augenblick nicht für so glücklich.
Die differenzierte Betrachtung werden wir heute Abend natürlich liefern, Herr Küch. Marian Wendt sitzt für die CDU Sachsens im Bundestag. Er ist Mitglied im Innenausschuss, hat zum Thema Videoüberwachung im öffentlichen Raum schon publiziert und ist uns zugeschaltet aus Leipzig. Herr Wendt, Ihr Parteifreund Lothar de Maizière klang ja begeistert. Er nannte das System einen unglaublichen Sicherheitsgewinn. Teilen Sie diese Begeisterung?
Ja, schönen guten Abend erstmal aus Leipzig. Thomas de Maizière und ich sind, glaube ich, eng und inhaltlich sehr beieinander, wenn es um die Frage intelligente Videoanalyse und Gesichtserkennung geht. Wir waren heute gemeinsam im Bahnhof Südkreuz und ich halte sehr viel von dieser Technik. Ich gebe Herrn Küch recht, Videoanalyse und diese Gesichtserkennung kann nicht alleine stehen. Es ist aber ein wichtiges Instrument für den Polizeiführer, vor Ort in einer Bahnhofszentrale schnell aus einer großen Menschenmasse, gegebenenfalls über einen längeren Zeitraum, auch Fahndungstreffer zu haben. Es braucht natürlich Polizisten, die dann eine Analyse betreiben, der Treffer. Aber es ist, glaube ich, ein sehr sinnvolles Instrument, schnell und zügig Menschen auch zu finden, die schwerste Straftaten begangen haben, die Verbrechen und Terror vorhaben, die vergewaltigt haben, die gemordet haben, schnell und zügig zu finden, wie gesagt. Und ich will bitte die Angst auch nehmen, gleich zu Beginn, weil auch das im Antext ein bisschen kam. Es werden die Daten von Personen gespeichert, die Schlimmes vorhaben im Land. Der unbescholtene Bürger, der früh um 7.53 Uhr dort die Halle im Bahnhof Südkreuz betreten soll, seinen Kaffee holt und zum Zug geht oder vom Zug kommt, der wird ja nicht erfasst. Also er wird erfasst, okay, kein Treffer, weil er ist nicht in den Datenbanken hinterlegt und wird sofort gelöscht. Der Staat erhebt keine Bewegungsprofile von Menschen oder Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land. Was da auch vorgeworfen wird, ist falsch. Das findet nicht statt. Und das wird auch dieser Probelauf jetzt zeigen. Wir sind ja in einem Testlauf, auch was die Frage angeht, weil das kam schon, die Trefferquoten, die werden höher sein, die werden verbessert sein. Davon gehe ich ganz stark aus. Das habe ich auch in Tel Aviv erlebt und anderen Städten, wo das bereits praktiziert wird. Aber wir sind jetzt nochmal in einem Testlauf und dieser Testlauf dauert noch knapp 5 Monate. Ja. Und dann können wir auch Ergebnisse bewerten.
Wir werden uns in dieser Sendung aber differenziert ansehen, wie es denn funktionieren kann, wenn es dann tatsächlich einmal eingeführt sein sollte. Marit Hansen ist Informatikerin, die Datenschutzbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein, zugeschaltet aus Kiel. Frau Hansen, muss ich denn akzeptieren, durch ein solches System erfasst zu werden, weil vielleicht ja auch jemand durch den Bahnhof gehen könnte, der in einer Datei sogenannter Gefährder gelandet ist?
Ja, guten Abend aus dem Norden. Und müssen Sie es akzeptieren? Das ist ja die erste Frage. Darf das überhaupt passieren? Und auch da haben wir eben schon gehört, zurzeit gibt es keine Rechtsgrundlage dafür. Und es stimmt eben nicht, dass die Daten von den anderen Gesichtern, die gar keine Rolle spielen sollten, bei der Fahndung beispielsweise, nicht erfasst werden. Die werden erfasst. Das muss das System tun. Und ein Algorithmus, also ein technisches Rezept, analysiert das Ganze. Und obwohl ich eine Informatikerin bin und mich sehr stark mit Technik beschäftige, warne ich vor den Risiken. Man kann dem natürlich nicht hundertprozentig vertrauen. Das hat auch keiner der Vorredner gerade postuliert. Also insoweit sind wir sehr unsicher. Ich glaube sogar, dass bestimmte Unsicherheitsfaktoren hinzukommen, zumal diese Technik gerade von privaten Dienstleistern zur Verfügung gestellt wird oder von denen die Systeme auch betrieben werden. Es kann sogar passieren, dass eben doch mehr an Informationen gespeichert wird, wenn man später auf die Idee kommt, die Person um 7.43 Uhr ist aber dann woanders hingegangen und ich möchte jetzt retrospektiv, also zurückgehend, auch mal gucken, wo kommt sie eigentlich her, denn jetzt hat sich dann doch ein Verdachtsmoment entwickelt und schon wäre es eine Begründung, die ich für falsch hielte, doch länger und mehr zu speichern. Also ich denke, es sind sehr viele Unbeteiligte, Unverdächtige, die dann einfach mitgespeichert werden und eine Rechtsgrundlage, wenn man sie denn schaffen würde, muss hier ansetzen und darf dann nicht zu viel eben Unverdächtige als Beifang mit dabei haben.
Darüber wollen wir heute Abend reden, meine Damen und Herren. Rufen Sie uns an, mischen Sie sich ein in unser Gespräch 08000 441777. 08000 441777 ist unsere Telefonnummer. Wir reden über das Gesichtserkennungssystem. Glauben Sie, dass ein solches System, wenn es denn mal funktioniert, die Sicherheit erhöht? Und nehmen Sie in Kauf, überall erkannt und registriert zu werden. Sie können sich auch per Mail einschalten und das haben schon mehrere Hörer getan. Stefan Neugebauer aus Celle hat uns geschrieben, wir leben in einer digitalisierten Welt. Viele haben schon ein Smartphone und einige scheuen sich auch nicht davor, dass alle Dienste eingeschaltet sind. Wer kommt da auf die Idee zu hinterfragen, was Google oder Apple mit den Bewegungsdaten machen? Da können wir doch auch nur hoffen, dass diese Daten nicht in falsche Hände gelangen. Und er hat auch skeptisch und sagte, eine hundertprozentige Sicherheit vor Anschlägen wird es nie geben, aber die Aufklärung und Ergreifung der Täter wird sich meiner Meinung nach verbessern. Vielen Dank, Stefan Neugebauer. Nochmal unsere Telefonnummer 08000 441777, 08000 441777. Also, der eine Punkt ist, die Fahndung nach Straftätern, Herr Wendt, Sie hatten das genannt, soll effektiver werden. Aber vor allem sollen ja auch sogenannte Gefährder im öffentlichen Raum erkannt werden. Herr Küch, sehen wir uns mal an, wie das funktionieren kann. Wer entscheidet denn darüber, ob ich in eine Gefährderdatei aufgenommen werde?
Also das ist leider immer noch von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. Das ist eines der ganz großen Probleme überhaupt. Wann ein Mensch zu einem Gefährder kommt oder wird, das entscheidet sicherlich nicht eine Videoaufnahme im Bahnhof, sondern das ergibt sich aus dem Vorfeld. Wir haben das ja im Fall Amri, wir haben es auch in anderen Fällen, hier beispielsweise auch bei uns in Niedersachsen, beobachtet, dass sich insbesondere junge Männer radikalisieren. Und da muss angesetzt werden, da muss die Polizei im Vorfeld tätig werden. Also dann nur auf die Videografie zu hoffen, dass man dann irgendwann im Bahnhof jemanden antrifft, der möglicherweise in das Spektrum reinpasst, funktioniert ja nur, wenn wir ihn vorher in irgendeiner Form kriminalistisch schon mal erfasst haben. Also insofern, da muss man das auch mal gerade rücken. Ich kann ja nur etwas vergleichen, wenn ich etwas Vergleichbares habe.
Gut, also ich bin jetzt in Ihrer Datei gelandet, als sogenannte Gefährder, werde ich darüber informiert von denen, die mich in dieser Kartei einsortieren?
Ja, das muss ja geklärt werden. Also da gibt es ja sehr unterschiedliche Datengesetze in den einzelnen Bundesländern. Derartige Regelungen sind mir flächendeckend im Augenblick noch gar nicht bekannt. Da muss sicherlich nachgearbeitet werden. Prinzipiell ist es ja so, und da gehe ich jetzt mal in die Strafprozessordnung rein, wer erkennungsdienstlich behandelt worden ist, das heißt also, wer einer Straftat verdächtig ist und die Voraussetzungen liegen vor, der weiß ja, dass er erfasst wird, und er hat auch die allgemeine Gerichtsbarkeit dann zur Verfügung, um das zu überprüfen, ob seine Daten nun zu Recht in den polizeilichen Kriminalakten liegen oder nicht. Das ist hier noch vollkommen ungeklärt.
Aber als Gefährder bin ich doch noch gar nicht Straftäter geworden. Also ist es ja vorbeugend und kann mich da ja auch noch nicht auf die Strafprozessordnung offen äußern.
Das ist das nächste Problem. Wir bewegen uns hier in der Regel im Gefahrenabwehrrecht. Und da haben wir dann das übernächste Problem. Jedes Bundesland hat ein eigenes Gefahrenabwehrrecht. Ist sehr unterschiedlich ausformuliert. Und da fehlen uns die datenrechtlichen Bestimmungen in der Regel noch.
Aber Herr Wendt, wenn ich denn zum Beispiel fälschlicherweise als Gefährder einsortiert würde, es gibt ja durchaus Namensverwechslungen oder eine Person, mit der ich Kontakt hatte, wird verwechselt. Was kann ich denn dann dagegen tun?
Also bevor jemand in eine Fahndungsdatenbank kommt.
Und darum geht es ja. Wir sind bei der Gefährderdatei.
Genau. Ich suche einen Gefährder, der in diese Datenbank kommt. Wir sind ja auch noch nicht politisch uns ganz einig, da gibt es eine Wahl dazwischen auch, ob sozusagen Gefährder oder nur die zur Fahndung ausgeschriebenen Personen mit dieser Gesichtserkennungssoftware ja entsprechend belegt werden sollen. Über die einheitliche Einstufung, was ein Gefährder ist, das hat Herr Küch auch schon richtigerweise angesprochen, das wird leider sehr unterschiedlich behandhabt. Wir wollen deswegen ein Musterpolizeigesetz einführen, was für die Länder auch diese Fragen gültig beantwortet und auch mehr Kompetenzen beim Bund in diesem Bereich bündelt, dass es nicht ist, dass das Land A den einen einstuft und das Land B würde den bei den gleichen Sachverhalt nicht einstufen. Das darf nicht passieren. Und wir hatten das auch schon, Sie hatten das schon angesprochen, wir wollen Menschen, die gesucht werden. Die wollen wir analysieren und finden. Und wir speichern nicht die Aufenthalte von Personen, die nicht in dieser negativen Fahndungsliste drinstehen. Das muss man, glaube ich, nochmal ganz deutlich sagen. Das kommt doch immer wieder falsch herüber. Ich will mir dieses Beispiel des Al-Bakr nehmen. Das war der Terrorist von Chemnitz. Der ist von Chemnitzer Hauptbahnhof über den Leipziger Hauptbahnhof gereist mit dem Zug und er wurde nicht erkannt. Ich meine, ich bräuchte sicherlich noch mehr Polizei und das wollen wir auch. Das gehört auch dazu, dass wir mehr Polizisten auf den Bahnhöfen und Flughäfen bekommen. Das haben wir festgelegt. Aber es braucht dieses unterstützende Instrument der Videoerkennung und der Gesichtserkennung, der der Polizeiführer erkennt, okay, da ist eine Person, die hat einen Treffer mit der Fahndungsdatenbank. Und dann prüft der Polizist noch, bevor er gleich da die Einheiten losschickt und die festnimmt, ist er das wirklich? Es gibt ja immer eine manuelle und händische Nachsuche und Betrachtung der Bilder bei einem Treffer.
Aber also, Herr Wendt, nehmen wir mal an, er wäre erkannt worden. Und dann ist ja der Unterschied, ob jemand zur Fahndung ausgeschrieben ist, das heißt wegen einer Straftat gesucht wird, oder ob man nur von ihm als Gefährder vermutet, er könnte mal eine Straftat begehen. Also, was hätten Sie in einem solchen Fall mit dem, der von Chemnitz nach Leipzig gefahren ist, gemacht?
Also der Fall des Al-Bakris, der war ja gesucht. Deswegen war ja der Zugriff auf per Haftbefehl ausgeschrieben. Der war per Haftbefehl gesucht. Der Zugriff war nicht ganz erfolgreich aufgrund der äußeren Umstände. Deswegen konnte er flüchten. Mhm. Also wir haben ja da einen klaren Fahndung. Es gibt, glaube ich, da muss man auch ganz klar trennen, die Frage Einstufung Gefährderliste, in welchen verschiedenen Kategorien, ob er nur auf dem Posten des Verfassungsschutzes ist oder schon so weit ist, dass er festgenommen werden muss. Wir wollen mit der Gesichtserkennung die Leute, die zur Fahndung ausgeschrieben sind, Terroristen, die klar bekannt sind, dass die Terroranschläge begehen, Vergewaltiger, Mörder, schwere Straftäter, das ist unsere allererste Stufe. Mhm. Ja, wir wollen nicht ständig wissen, ob jemand, der eventuell im Anschein steht, weil er sich in eine Moschee begibt, dass er da muss er auch mit anderen Mitteln natürlich kontaktiert werden. Aber hier geht es erstmal rein, vor allen Dingen um Personen, die auf Fahndungslisten und Fahndungsdatenbanken stehen.
Gut, meine Damen und Herren, unsere Telefonnummer 08000441777, Frank Gottlieb aus Wassum. Guten Abend, Herr Gottlieb.
Ja, schönen guten Abend. Ja, also wenn ich das höre, dann kriege ich richtig Schaum vom Mund. Ich bin selbst im Widerstand gegen diesen Staat, bin auch schon mal erkennungsdienstlich behandelt worden und ich fühle mich also, weil ich ein Gegner bin von Überwachungsstaaten, so wie sie ihn George Orwell beschrieben hat, richtig diskreditiert und weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Steine gegen die Kamera werfen nutzt ja nichts, außer dass man die sowieso nicht trifft. Und ich werde bestimmt meinen Widerstand nicht aufgeben, bloß weil dieser Überwachungsstaat sich weiter radikalisiert mit Überwachungsmethoden. Und was Datenschutz angeht, den gibt es nicht. Allein durch eine Schweigepflichtentbindung landen ihre Daten schon wer weiß wo und da ist noch nicht mal ein Computer angeschaltet worden. Mhm. Also was machen wir bei so einer Situation?
Darüber wollen wir reden. Vielen Dank, Herr Gottlieb. Rüdiger Danieltik aus York. Was sagen Sie dazu? Fürchten Sie auch den Überwachungsstaat?
Ja, schönen guten Abend. Ich danke dem Vorredner. Er hat mir viel meiner, sagen wir mal, potenziellen, entschuldigen Sie bitte, Aggression auch weggenommen, denn ich fühle mich auch eigentlich sehr negativ durch diese ganze Entwicklung berührt. Ich kann nur sagen, auf Ihre Frage zu antworten, also die war ja so gestellt, fühlen Sie sich auch quasi? Nein, das fühle ich mich so gesehen zwar nicht, aber es geht mir um das grundsätzliche Problem, dass ich den Anspruch erhebe, und zwar nicht jetzt juristisch betrachtet, sondern einfach auch als Bürger, dass ich im öffentlichen Raum, wie es die Landesdatenschutzbeauftragte auch schon gesagt hat, einfach das Recht habe, und das habe ich spätestens seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil von 1983, es hat sich ja nichts an der Rechtslage geändert, dass ich durch den öffentlichen Raum gehen kann, ohne andauernd, entschuldigen Sie bitte, beschnüffelt zu werden. Das geht niemandem etwas im Grundsatz an. Die Ausnahmen, die es dazu geben darf, die müssen enumerativ und sehr restriktiv ausgelegt werden, immer unter dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Und das wird hier längst nicht mehr gewarnt. Und wenn Herr de Maizière mit seiner ganzen Methodik, die er da anwendet, jetzt zu glauben, dass er sich da produzieren muss und immer Angela Merkel auf der Nase rumtanzt, das interessiert mich überhaupt nicht. Seine Methodik grenzt, und das finde ich besonders verwerflich als Jurist, an dieser ganzen Methodik daran vorbei, dass er das alles ignoriert und immer glaubt, er müsse hier populistisch irgendwelche Maßnahmen durchführen. Sagen, es funktioniert doch prima. Das hat aber nichts mehr mit dem Rechtsstaat und mit dem Geiste des Rechtsstaats zu tun, Sachsen, der hier noch vor 30 Jahren, sagen wir mal, mit den Volkszählungsgeschichten ja auch noch zum Teil mühsam erkämpft wurde. Nur das ist ja auch viel schlimmer. Die Menschen interessiert es ja anscheinend auch überhaupt nicht mehr. Die werden ja immer abgestumpfter. Also das finde ich sehr bedauerlich.
Dankeschön, Herr Daniel Tick. Meine Damen und Herren, mischen Sie sich ein in unser Gespräch 08000 441777. Wir haben eine Mail von Sebastian Wagner aus Braunschweig bekommen. Und er schreibt, extreme Überwachung zur Erhöhung der Terrorsicherheit kann sich für manche gut anhören. Nehmen wir aber an, es gibt einen politischen Umschwung und diese Technik wird genutzt, um sogenannte Terroristen nach der Definition von Recep Tayyip Erdogan zu verfolgen und zu stellen. Auch viele andere Möglichkeiten zum Missbrauch sind möglich und in meinen Augen nicht unrealistisch. Und Herr Wagner bezweifelt, dass es eine hundertprozentige Sicherheit gegen Amoktaten zum Beispiel gibt. Frau Hansen, wir sind bei der Rechtsgrundlage. Wären Sie denn besänftigt, wenn es nicht so viele unterschiedliche rechtliche Voraussetzungen gäbe, sondern eine bundeseinheitliche Regelung, die entsprechend vom Parlament mit der Mehrheit gefasst worden wäre?
Tatsächlich ist ja eine Rechtsgrundlage ein juristisches Instrument und parlamentarisch bestätigt. Also insoweit ist es etwas, wo der Diskurs normalerweise stattgefunden hat. Wir kennen auch Ausnahmen von dieser Regel. In letzter Zeit ist nicht alles so gut diskutiert worden und nicht alles so beschlossen worden, wie man sich das gedacht hätte, dass also vielfach die Beteiligung dann doch gefehlt hat. Aber angenommen, es wäre so. Die Unterschiedlichkeit der Länder ist für mich tatsächlich auch ein Problem. Wir haben in Schleswig-Holstein teilweise dasselbe Wording, dieselben Begriffe wie in anderen Bundesländern, die aber eine unterschiedliche Definition haben. Das macht die Sache sehr schwierig und das ist nicht ein Datenschutz-Feature, dass man deswegen vielleicht in Kooperationsprobleme der Polizei gerät, weil das Recht verschieden ist. Auf der anderen Seite gibt es aber wirkliche Notwendigkeiten bei jeder Art von solchen Eingriffen und wir haben die Gefährder ja noch nicht zu Ende diskutiert. Also eine bundesweite Definition eines Gefährders ist für mich immer noch problematisch. Deswegen, weil ein Gefährder ja nur eine Prognose, eine Annahme über ein zukünftiges Verhalten bedeutet und eben nicht ein schon vorhandenes, vielleicht strafrechtlich auffälliges Verhalten bedeutet. Und deswegen nur mit einer vielleicht Darstellung, also sozusagen auch ein Gesinnungsstrafrecht, das da darf es meines Erachtens so gar nicht geben. Das ist widrig gegenüber allem, was wir sonst kennen. Falls man doch so etwas bejaht, dann in jedem Fall das, was eben auch noch nicht gewährleistet ist, dass man das prüfen kann, dass jemand prüfen kann, die Person selbst erstmal informiert wird. Mir kommt das so ein bisschen vor wie die amerikanische No-Fly-List. Keiner weiß genau, ob er dann, wenn er in Amerika ankommt, gleich wieder zurückgewiesen wird, hat auch gar keine Chance, da wieder runterzukommen oder das richtig prüfen zu lassen. Also der Rechtsschutz ist nicht gegeben. Und das wollen wir doch in Deutschland nicht haben.
Also es geht um rechtsstaatliche Grundsätze, dass ich einen staatlichen Eingriff, und ein solcher wäre es ja, auch von Gerichten überprüfen lassen kann. Herr Kück, wie sieht es denn aus? Was wird denn weiter passieren? Also nun nehmen wir mal an, jemand ist in einer solchen Datei erfasst und dann wird festgestellt, er ist zu dieser Zeit im Bahnhof. Was passiert dann oder könnte passieren?
Ja, also zunächst einmal ist es relativ unrealistisch, das sage ich Ihnen jetzt auch mal als erfahrener Kriminalist und Chef der Braunschweiger Kripo, so viel Personal da zu haben, das in der Lage ist, in Echtzeit das Ergebnis des Computers so umzusetzen, dass in der Tat dann ein Observationskommando zusammengestellt wird und die Person dann vom Braunschweiger Hauptbahnhof dann nach Hamburg bringt. Das sind alles retrograde Aufnahmen. Das heißt also, man erfährt erst sehr viel später, dass diese Person sich an diesem Ort aufgehalten hat. Das ist der erste Irrglaube. Wir haben das Personal überhaupt nicht. Und die Diskussion, gerade im Bereich der Gefährder, auch im Fall Amri, hat davor ganz deutlich gezeigt, dass die Polizei überhaupt nicht logistisch in der Lage ist, dieses ganze Gefährderpotenzial rund um die Uhr zu überwachen. Und da schiebt man jetzt die Videografie rein und sagt, naja, wir können aber zumindest feststellen, dass er dann und dann auf dem Bahnhof gewesen ist. Da sage ich Ihnen, das verhindert ja nicht einen Anschlag. Das kann man im Nachhinein feststellen, dass die Person da gewesen ist. Aber wir sind im Augenblick personell nicht in der Lage, weil viele Polizeien runtergefahren worden sind. Manche Kriminalpolizeien existieren überhaupt nicht mehr richtig. Jetzt mit der Videografie zu suggerieren, dass wir alle Probleme auf den Bahnhöfen im Griff haben. Es mag ein kleines Segment sein, von dem ich aber nach wie vor noch eine richtige Rechtsgrundlage einfordere. Aber wir müssen flankierende Maßnahmen treffen. Und 1000 Polizisten auf die Straße zu stellen, bringt da auch nicht allzu viel. Also wir brauchen intelligentere Lösungen. Und das, ob das jetzt die intelligenteste Lösung ist, mit dieser Videografie auf den Bahnhöfen, das möchte ich bezweifeln.
Das bedeutet also aus Ihrer Sicht als Polizist, der aus der Praxis kommt, es geht weniger um Gefahrenabwehr, sondern allenfalls um hinterher den Weg eines Täters nachvollziehen zu können. Also Sie haben keine Eingreiftruppe am Bahnhof, die darauf wartet, dass es einen Treffer gibt und die losstürmen und den am Bahnsteig dann festnehmen.
Also das wäre wahrscheinlich in einem deutschen Krimi zu sehen oder einem amerikanischen Krimi. Das ist polizeilich in der Bundesrepublik fast ausgeschlossen im Augenblick.
Aus Hamburg hat uns Friedrich Bücking angerufen. Guten Abend, Herr Bücking. Sind Sie auch so skeptisch, was das System bringen kann? Oder denken Sie, wir sollten es mal probieren und drauf ankommen lassen?
Also prinzipiell befürworte ich das System. Ich habe da aber einige Bedenken und vielleicht können die Experten im Studio mir dabei behilflich sein, diese auszuräumen. Und zwar, ich bin jetzt 70 Jahre alt. Seit 55 Jahren ist es mir wohl schon einige tausendmal passiert, dass ich von Leuten mit anderen Menschen verwechselt wurde. Und darunter waren etliche hundert, die vollkommen fest davon überzeugt waren, dass ich nicht irgendjemand sei, den sie mal irgendwo getroffen hatten und wo sie nun wissen wollten, wer das ist, sondern wo sie fest davon überzeugt waren, ich sei der X oder der Y, den sie seit Jahren kennen, und es war denen kaum auszureden. So, die Leute standen mir direkt gegenüber, die haben mich in allen Details gesehen. Die kennen meine Bewegung, die haben meine Stimme gehört und waren fest überzeugt, dass ich jemand anders sei. Wie will ich nun sicherstellen, dass so eine Kamera, die ja nur ein wahrscheinlich relativ unscharfes Bild von mir aufzeichnet, dass die mich nun nicht mit jemand anderem verwechselt? Und dass ich daraus für mich Konflikte oder zumindest sehr unangenehme Situationen ergeben.
Vielen Dank für diesen Einwand, Herr Bücking. Herr Wendt, Sie haben ja dazu auch publiziert. Also es geht ja bei diesem System um biometrische Erfassung nach ganz bestimmten Kriterien. Für wie sicher halten Sie denn dieses System?
Also wir sind in einer Testphase. Erstens, es gibt drei verschiedene Firmen, die hier das Videomaterial zur Verfügung gestellt bekommen und dann wird entsprechend analysiert, welches Software am besten ist. Aus meiner Sicht her ist die Technik viel, viel weiter. Ich habe mich davon auch persönlich in verschiedenen Laboren und auch live in anderen Städten auf der Erde davon überzeugt. Wir arbeiten nicht mehr mit Fotoabgleichen, wir arbeiten mit sogenannten Hash-Werten, die den Mund-Nase-Abstand zum Beispiel messen, den Augenabstand und andere Verhältnisse, die jeder Mensch sehr individuell hat. Und deswegen kann man die Fehlerquoten, werden auch bei diesem Verfahren, bei diesem Test sicherlich am Ende sehr, sehr gering sein, sodass der Polizeiführer zumindest einen ersten Anhaltspunkt hat, aha, hier gibt es einen Treffer, das könnte eine Person sein, die eventuell auf unserer Fahndungsdatenbank steht, weil es hier einen Treffer gab. Und dann muss natürlich der händische Abgleich erfolgen.
Und was heißt natürlich, das? Was heißt händischer Abgleich?
Also sozusagen der Polizeiführer wird sich erstmal das Fahndungsbild anschauen und dann welches Bild er sozusagen wirklich auf der Kamera hat. Und dann sozusagen nicht hundertprozentig darauf vertrauen, dass hier, also nochmal das prüfen, das muss er einfach. Und dann wird entsprechend die Person vielleicht angehalten auf dem Bahnhof durch eine Streife. Und da muss ich schon ein Stück weit auch Herrn Küch ein bisschen widersprechen. Wir haben 90 Bahnhöfe in Deutschland, die zurzeit dauerhaft mit einer Videozentrale auch der Bundespolizei besetzt sind. Wir haben entsprechende Fußstreifen, die gut ausgebildet sind, deren technische Ausstattung wir stetig weiter verbessern, mit auch Waffen, mit entsprechenden Westen. Wir wollen mehr Polizisten auf die Straße bringen. Die Ausbildungen, die Jahrgänge sind massiv aufgestockt worden in den letzten Jahren. Das kann man genau nachvollziehen in Bamberg und Diez. Wir wollen 15.000 weitere Stellen schaffen beim Bund. Und mit diesem Instrument schaffen wir es, dass die Streifen vor Ort diese Leute besser identifizieren können. Ich hatte es ja zu Eingang gesagt, die Videoanalyse wird nicht zu 100% die Sicherheit bringen. Es geht nur im Verbund mit mehr Polizei, Ausstattung. Und dann schaffen wir auch ein Gefühl der Menschen, dass es hier sicher wir leben können.
Wir sind jetzt, Sie sprechen ausdrücklich das Gefühl an. Geht es also um eher so etwas wie ein Symbol? Das heißt, der Bevölkerung das Gefühl zu geben, sie sei sicher und die Politikerinnen und Politiker tun alles, damit es so bleibt.
Sicherheit, da bin ich auch ehrlich, hat immer etwas mit Gefühl zu tun. Es gibt eine objektive Sicherheit und eine gefühlte Sicherheit. Das weiß jeder, der in einer kleinen Stadt wohnt, wo wir immer sagen, nachts durch einen dunklen Park, da darfst du nicht gehen, da wirst du überfallen, obwohl es seit Jahren und Jahrzehnten in diesem Park keinen Überfall gab oder ähnliche Vorkommnisse. Aber es gibt das Gefühl der Unsicherheit. Und da muss auch die Politik natürlich klar zeigen, dass wir hier agieren. Aber daneben schaffen wir auch mit diesen Maßnahmen eine reelle Sicherheit. Und darauf kommt es im Endeffekt an, dass wir wirklich alles tun, was möglich ist, um einen Anschlag weitestgehend zu verhindern oder dass wir bestmöglich Straftäter, Mörder, Leute, die zur Fahndung ausgeschrieben haben, und wir reden nicht, wie gesagt, über einen kleinen Taschendiebstahl.
Nein, das ist klar. Also Sie haben den Katalog aufgezählt. Ja.
Genau.
Aber Herr Küch, da widerspricht Ihnen der Politiker und Sie müssten mir jetzt helfen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie es tatsächlich funktionieren soll. Da ist also eine Videozentrale, da piept dann vielleicht irgendwas und das bedeutet ein Treffer und dann sieht sich ein Polizist das Bild an, das er vielleicht gerade auf dem Schirm der Überwachungskamera hat, vergleicht das mit dem Bild, das er in der Fahndungsdatei hat. Und dann, jetzt sagen Sie, denn Sie haben gar nicht die Leute, die Sie dann losschicken könnten. Nun vermuten wir mal, es wäre irgendwann so und die wären alle auf der Straße, die Herr Wendt eben aufgezählt hat. Was kann denn dann passieren?
Ja gut, dann könnte man kontrollieren, ob diese Person, die dort auf dem Bildschirm erscheint, tatsächlich die Person ist, die sich in dieser Gefährderdatei befindet. Aber das ist natürlich reine Zukunftsmusik. Sie brauchen, wie gesagt, eine Rechtsgrundlage, um dann auch gegen Menschen vorzugehen. Und Sie müssen sich den zeitlichen Verzug sehen. Wir haben die Diskussion gehabt mit der Fußfessel. Das ist ja genauso ein Märchen. Natürlich ist die Fußfessel sinnvoll bei bestimmten Bereichen. Aber wenn derjenige mit der Fußfessel seinen Bereich verlassen hat, heißt es ja noch lange nicht, dass die Polizei weiß, wo er sich tatsächlich aufhält und ihn sofort kann. Wir haben einfach so viel Polizei. Und da halte ich jetzt mal gegen. Ich sehe die Einstellungszahlen hier bei uns auch in Niedersachsen. Die Polizeien sind nicht mehr so attraktiv, wie sie früher gewesen sind. Mit Masse erschlägt man das nicht. Was wir brauchen, ist Klasse. Was wir benötigen, sind gut aufgestellte Ermittlungseinheiten, die nämlich genau im Vorfeld sich mit diesem Personenkreis intensiv befassen können, um dann auch entsprechende Prognosen zu erstellen. Bislang ist es doch so gewesen, dass wir leider immer nur reagieren. Das Agieren ist doch eher selten gewesen. Das heißt also, nach den Anschlägen haben wir festgestellt, ja, der war hier, der war da und der war dort. Das hat uns aber nicht weitergebracht. Ich fordere ganz deutlich, auch als liberaler Politiker, dass wir hier ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und uns mal auf unsere kriminalistischen Tugenden wieder zurückfinden und versuchen, die Menschen im Vorfeld, wenn sie sich nämlich zum Gefährder entwickeln, und da gibt es genügend Ansätze, und da hilft mir keine Videokamera, damit über Ermittlungen festzustellen, ist dieser Personenkreis tatsächlich so radikalisiert mittlerweile, dass er für die öffentliche Sicherheit und Ordnung eine Gefahr darstellt.
Also,
und da muss man agieren.
Also, meine Damen und Herren, der Polizist sagt, wir zäumen das Pferd vom falschen Ende her auf und wir müssen anders und früher eingreifen. Aus Nordstemmen ist Matthias Gothe jetzt am Telefon. Herr Gothe, sind Sie auch der Meinung oder sagen Sie, vielleicht bringt das System ja doch was?
Ich bin sehr kritisch, ja, diesen Neuerungen gegenüber, weil, ja, ich habe eine Frage an den Herrn aus Leipzig. Seinen Namen habe ich im Augenblick nicht parat, Herr Wendt. Er möge mir bitte eine technische Neuerung, die wir im Laufe der letzten Jahrzehnte entwickelt haben, benennen, die nicht irgendwann, ja, wenn sich das politische System oder wie auch immer dreht, ja, genutzt worden ist. Ich kenne keine technische, ja, oder wissenschaftliche Neuerung, ja, die nicht irgendwann genutzt worden ist.
Was fürchten Sie, Herr Gothe?
Ich fürchte, dass, ja, das, was ich zumindest heute gehört habe, ist ja folgende Möglichkeit, dass per Videokamera erstmal alles aufgenommen wird und alles, was nicht abgeglichen wird, ja, wird gleich wieder ausgeblendet und fallen gelassen. Nur, ja, beziehungsweise abgeschaltet. Das heißt, es stehen Menschen dahinter, die abschalten, die aber genauso dieses Abschalten auch irgendwann bleiben lassen können, wenn es denn technisch opportun ist. Und deswegen stelle ich die Frage, bitteschön, eine technische Neuerung, die nicht irgendwann ja möglich gemacht worden ist. Ich kenne keine. Mhm. Wir haben bisher alles genutzt, was technisch möglich war im Laufe der Jahrzehnte.
Dankeschön, Herr Gothe. Ich möchte da auch die Datenschützerin noch gleich mit einbeziehen. Frau Hansen, ist das eine Befürchtung, die Sie aus der Sicht des Datenschutzes auch teilen?
Also wir sehen, dass der technische Fortschritt ja schon auch 1983 stilbildend war für das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und das hat sich in einer sehr viel größeren Geschwindigkeit weiterentwickelt. Also nicht jede Technik ist natürlich zu einem Missbrauch geeignet. Und wir arbeiten sogar andersherum an besonders datenschutzfördernder Technik. Also wie kann man das sogar viel besser machen, dass zum Beispiel auch wenn Ausweise vorhanden sind, nicht gleich alle weiteren Daten wie mein Geburtsdatum dargestellt werden. Also es gibt auch Technik, die speziell den Schutz in den Vordergrund stellen. Ansonsten, man muss auch nicht vor allen Techniken Angst haben, aber häufig ist es tatsächlich so, wo Daten erstmal anfallen, und ein Anrufer hatte das schon gesagt, dann kann das möglicherweise beim geänderten politischen System oder bei geänderten Anforderungen auch dazu führen, dass weitere Daten doch länger gespeichert werden, doch mehr ausgewertet werden. Zum Beispiel sind ja jetzt schon auch in der Videografie die Informationen da mit sehr viel höherer Auflösung zu arbeiten. Vielleicht auch weitere Abgleiche des Gangs, des unerwünschten Verhaltens vorzunehmen. Dieselben Firmen, die hier anbieten im Bereich Südkreuz, die haben genau auch solch eine Technologie im Angebot. Also zum Beispiel aus Sicherheitssicht, wer hat diesen Koffer abgestellt? Wer rennt immer mit dem Blick auf den Boden durch die Gegend? Wer drückt sich rum? Wer lungert da? Wer verhält sich irgendwie verdächtig? Und das ist etwas, wo nachher etwas definiert wird als erwünschtes Verhalten und unerwünschtes Verhalten. Und diese Trennung, die mag ich mir nicht so vorstellen, dass nachher diejenigen Leute, die Datenschutz wollen, die nicht auffallen wollen, tatsächlich sich gleich machen müssen. Man kann also nicht mehr individualistisch sein. Das mag ich nicht. Und deswegen sollten wir schon dazu kommen, dass nicht auch noch eine Verhaltensselektion ist. Das ist in Südkreuz gerade nicht in der Auswertung. Mhm. Aber dieselbe Technik lässt sich dafür einsetzen.
Herr Wendt, Sie haben ja von dem Sicherheitsgefühl gesprochen eben und halten das für wichtig. Dann können Sie doch auch sicherlich diese Ängste vor dieser Technik und vor dem Umgang mit dieser Technik verstehen, oder?
Ich kann die natürlich nachvollziehen. 1983 wurde eben schon gesagt, ich bin 2 Jahre später geboren in der ehemaligen DDR und ich kenne durch meine Eltern und auch durch meine Heimatstadt, weiß ich, was Unrechtsstaat bedeutet und wie ein Staat sämtliche Technik missbraucht, um seine Bürgerinnen und Bürger auszuspähen, mit hunderttausenden Spionen gegen 17 Millionen Bürger vorgeht. Und das irgendwie, unser heutiges freiheitliches Land, worauf wir so stolz sein können, gleichzustellen mit der DDR und anderen Staaten, auch die aktuell ja auf der Welt solche Techniken missbrauchen, das finde ich sehr traurig und das ist auch ein Misstrauen gegenüber unseren Polizei- und Sicherheitsbehörden, denen es einfach nur darum geht, hier Gewalt und Anschläge zu verhindern. Ich glaube, und das ist natürlich die Herausforderung, wenn etwas passiert, wird man sofort gefragt, wieso habt ihr das nicht verhindern können? Und soll man dann antworten, ja, wir haben nicht den neuesten Stand der Technik genutzt, aus gewissen Schutzgründen oder weil es vielleicht nicht opportun erschien, dann finde ich, diese Verantwortung dann zu tragen gegenüber den Opfern und deren Angehörigen, das halte ich für sehr schwer. Mhm. Und ich möchte ja den Polizisten die den Stand der Technik zur Verfügung stellen. Wissen Sie, die Terroristen kommunizieren mit WhatsApp. Sollen wir die Polizisten mit Rauchzeichen kommunizieren lassen? Also es kann ja jetzt nicht die Antwort sein. Und ich glaube, also, wir müssen Aufgabe an die Datenschutzbeauftragte. Wir müssen von 1983 ein Stück weit wegkommen. Wir müssen vor allen Dingen über den Bereich Datenschutz und Bürgerrechte darüber reden, wie erfährt der Bürger, was mit seinen Daten geschieht. Wir müssen wegkommen, weniger Erhebung ist ja sozusagen 83. Heute ist vor allen Dingen das Wichtige, wofür werden meine Daten verwendet? Das sollte der Bürger wissen.
Da das heißt genau also, Herr Wendt, wenn ich in der Gefährderdatei lande, dann finden Sie, ich sollte darüber informiert werden und mich auch dagegen wehren können?
Also bis Sie in einer Gefährderdatei landen, muss schon sehr viel passieren. Da gibt es hohe Hürden auch bei der Polizei, beim Verfassungsschutz. Das sind auch mit personellen Ressourcen verbunden, diese Personen dort einzustellen. Wir reden aktuell von 650 Personen, die als Gefährder eingestuft sind.
Und dafür, brauchen wir das flächendeckende System?
Wir brauchen doch nicht, ich verstehe auch die Diskussion heute Abend nicht, reden wir über Prävention von Terrorismus und Gefährdern oder reden wir über Videoüberwachung auch zur Verhinderung von Personen, die gefahndet werden. Es werden ja in Deutschland, es sind viele Menschen auf Fahndungslisten aktuell. Das sind Leute, die aus Gefängnissen ausbrechen, das sind Mörder, Vergewaltiger, das sind schwere Straftäter, die beispielsweise einen Raub begangen haben, Bankräuber. Auch diesen Personenkreis, das ist die überwiegende Kriminalitätslage, die wir in Deutschland haben. Darauf sollte sich auch die Diskussion drängen.
Und also wir kennen viele Fälle. Sie sagen, es geht nicht allein um Terrorismus und Verhinderung von Anschlägen, sondern es geht um eine weitere Fahndungsmethode in der Öffentlichkeit mit dieser Videografie. Wir haben einen Anruf aus Kiel von Nils Tietgen. Herr Tietgen, helfen Sie uns, was sollen wir denn nun tun? Sollen wir es akzeptieren, weil wir die Hoffnung haben, dass sich die Sicherheit erhöht, oder sollen wir es ablehnen, weil wir fürchten, es könnte missbraucht werden?
Ich bin der Meinung, man sollte es ablehnen, weil ich den praktischen Nutzwert ein bisschen bezweifle. Weil also videoüberwachte Bereiche sind ja als solche gekennzeichnet. Und das wäre dann wahrscheinlich auch mit Gesichtserkennung so. Das heißt, als Gefährder oder Verbrecher würde ich solche Bereiche natürlich meiden. Und dann, wenn ich ein Verbrecher oder Terrorist wäre, würde ich mir einen Hut aufsetzen oder eine Sonnenbrille oder einen falschen Bart. Und dann, glaube ich, wird der Algorithmus schon seine Probleme damit bekommen.
Sie sind ja raffiniert, Herr Tietgen. Danke für diesen Einwand. Wir haben auch per Mail solche Einwände bekommen von Alexander Burger aus Wuppertal. Er schreibt, durch die Überwachung werden die wirklich Bösen nicht überwachter sein, da sie Wege finden werden, die Systeme zu umgehen. Und Thomas Weber aus Göttingen schreibt auch dazu, potenzielle Tätergruppen können sich hier leicht vor der erkennenden Erfassung schützen. Sicherheitsversprechen sind hierbei willkürlich. Felix Richter aus Hannover. Teilen Sie diese Skepsis oder finden Sie, dass da etwas Positives dran ist, an dieser Möglichkeit, so vielleicht zur Erhöhung der Sicherheit beizutragen?
Ja, also ich persönlich bin gegen eine flächendeckende Überwachung von weiten Städten, wie es zum Beispiel in London der Fall ist. Aber bei strategisch wichtigen Infrastrukturknotenpunkten halte ich das für durchaus notwendig. Wenn wir uns die Anschläge von Tokio, von Madrid, von London angucken, ist es schon meiner Meinung nach wichtig, nicht nur nachzuvollziehen, wie die einzelnen Täter vorgegangen sind und wer es eigentlich war, sondern eventuell auch durch eine Gesichtserkennung eine vorherige Ausspähung klar erkenntlich zu machen und die entsprechende Gefahrenlage neu zu bewerten.
Helfen Sie mir, ich kann mir das schlecht vorstellen. Also wenn ich 5-mal vielleicht zu Zeiten, an denen man es nicht von mir vermutet, an einem bestimmten, wie Sie sagen, sicherheitsrelevanten Punkt aufgetaucht bin, dann würde das auffallen und dann könnte man sich überlegen, ob man mich daraufhin anspricht. Meinen Sie das so?
Nee, ich meine das eher in der Richtung, als Beispiel Gefährderliste. Jemand, der auf der Gefährderliste steht, verhält sich auffällig an bestimmten öffentlichen Orten, also zum Beispiel Hannover Schaubahnhof oder die zentrale U-Bahn-Haltestelle hier. Verhält sich dort, ja, halt, als würde er das entsprechende Gebiet ausspähen oder die entsprechende Infrastruktur ausspähen, dann wäre es meiner Meinung nach schon schön, wenn der Verfassungsschutz oder das LKA oder die Kripo die Möglichkeit hätte, so jemanden vorher zu erkennen. Also, der hat ein besonderes Interesse an diesem Objekt entwickelt. Da sollten wir jetzt vielleicht mal die Sicherheit erhöhen. Dasselbe auch bei der organisierten Kriminalität. Beim Drogenschmuggel oder ähnlichen Aspekten kann es ja vorkommen, dass bestimmte Muster auffällig sind, die mit einer Gesichtserkennung oder einer Videoüberwachung langfristig entdeckt werden können. Natürlich bräuchte man dafür erstmal die Ressourcen, um solche Informationen auszuwerten.
Das ist klar. Dankeschön, Herr Richter, für diesen Hinweis. Denn das ist ja auch das, was Herr Küch gesagt hat. Und Frau Hansen, Sie hatten ja vorhin doch Zweifel, ob es sinnvoll ist, dann so flächendeckend mein Verhalten zu erfassen, weil ich ja vielleicht auch am Bahnhof rumhänge, weil ich nicht weiß, wo ich sonst hingehen sollte. Meinen Sie so etwas?
Zum Beispiel, also dass ein Rumhängen oder Abhängen oder sich komisch verhalten aus ganz anderen Gründen, man ist obdachlos, das ist einer der Fälle, oder vielleicht hat man bestimmte Krankheiten, also vielleicht Autismus, man mag nicht so dicht an andere Leute rangehen, dass so etwas dann natürlich auch gleich auffällt und mit ausgewertet werden kann. Also genau diese Verhaltensauswertung finde ich mindestens genauso wichtig zu, als Risiko zu sehen, wie das mit dem Gesicht. Beim Gesicht möchte ich noch sagen, tatsächlich kann man sich als jemand, der nicht überwacht werden will, durch irgendwelche Schutzmaßnahmen, also Hut wurde gesagt, ins Gesicht ziehen oder immer nach unten gucken, weil man sowieso sein Handy in der Hand hat, doch aus einigen dieser Kameraerfassungen heraus definieren. Man würde also nicht erfasst werden. Das heißt, man könnte diese Bereiche meiden. Aber genau das möchte ich eben auch nicht, dass die normalen unverdächtigen Bürgerinnen und Bürger extra jetzt den öffentlichen Raum sogar meiden müssen. Wenn es sich um neuralgische Punkte handelt, wie jetzt soll das Flugzeug starten, da hat man ja sowieso noch irgendwelche Ausweiskontrollen und noch weitere Dinge, da ist es oft sehr sinnvoll, also Grenzkontrollen, dass nicht völlig unüberwacht alles Mögliche passiert, aber da der öffentliche Raum, und dazu gehören eben auch viele, viele Bahnhöfe oder einfach die öffentliche Straße, dass die dann nicht so besonders sind und dass deswegen auch man sich ganz normal verhalten sollte und dass ich mich nicht verkleiden muss, um Datenschutz zu haben. Das ist mir schon wichtig.
Herr Duske aus Barmstedt, Ralf Duske, sagen Sie bitte, tendieren Sie auch in diese Richtung oder wollen Sie es einfach mal probieren?
Also ich denke, ich möchte die Diskussion ein Stück zurückführen auf den Punkt, dass wir im Moment in einer Testphase sind. Auf der anderen Seite gibt es heute schon so viel öffentliche Überwachung, die wir gar nicht mitkriegen, weil wir ja einfach eine Kamera haben, die Verkehr aufzeichnet etc. pp., die also im Prinzip schon identifizierbar macht. Auf der anderen Seite gibt es Medien wie Facebook etc. pp., wo Menschen sich einfach auch öffentlich präsentieren, mehr oder weniger. Ich denke, einerseits muss es gewährleistet sein, dass wir früh genug Katastrophen, wo Menschen quasi verletzt, ermordet werden, dass wir das schützen auf der einen Seite. Und das geht natürlich auch nur, wenn wir im Grunde genommen gleiche Mittel haben wie diejenigen, die diese Verbrechen tun. Auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich Rechtsstaatlichkeit zum Menschenrecht gehört und das muss ausgefeilt werden. De Maizière hat das heute nochmal ganz klar gesagt. Er hat gesagt, wir befinden uns in einer Testphase, wir wollen diese Gesichtserkennung zunächst einmal prüfen und dann können wir darüber reden, wenn das funktioniert überhaupt, das ist ja noch gar nicht gewährleistet, dann können wir darüber reden, wie wir das rechtsstaatlich abschätzen müssen und einschätzen müssen und regeln müssen. Und ich denke, da hat die Politik eine ganze Menge zu tun. Wir werden nicht umhinkommen, bei kriminalisierten Banden, die international im Grunde genommen ihr Unwesen treiben, und terroristischen Vereinigungen, dass wir uns schützen müssen. Das ist wohl ganz klar.
Ja,
auf welche Art und Weise, das ist im Prinzip dann noch näher zu definieren. Ich denke, wir sind noch nicht so weit.
Ja, wir wollen aber im Vorfeld schon mal darüber reden. Vielen Dank, Herr Duske, für Ihren Anruf. Denn wenn das System technisch funktioniert und wir es haben und uns dann überlegen, ob wir es tatsächlich wollen, ist es ja vielleicht ein bisschen spät. Also, was können wir in dieser Situation tun? Und eine Frage haben wir noch gar nicht beantwortet. Es klang vorhin an, es sind ja drei verschiedene Systeme. Es sind private, also kommerzielle Firmen, die entwickeln und dann auch anwenden. Wer hat denn überhaupt Zugriff auf diese Daten, Herr Wendt?
Auf die
auf die Daten, die da jetzt erhoben werden. Also das sind ja nicht nur Polizisten, das sind ja kommerzielle Unternehmen, die diese Software, die diese Gerätschaften auch entwickelt haben und die es dann auch betreiben, nicht wahr?
Also ich habe mir das heute auch persönlich angeschaut und das ist immer wichtig, dass man auch Dinge sich vor Ort anschaut, bevor man darüber redet. Das sind drei einzelne Laptops, denen wird das Videomaterial, was unten der Polizeiführer regulär schon sieht, was die Deutsche Bahn erhebt, da wurden auch nicht extra Kameras zusätzlich installiert, sondern die allgemeinen Bahnhofskameras werden drei Stück ausgewählt. Dieses Videomaterial wird zur Testphase zurzeit auf die Laptops gespielt und diese Firma, das sind einzelstehende Laptops, wie wir sagen, Standalone, diese haben die Software implantiert und diese werten entsprechend mit der Datenbank im Hintergrund dieses Material aus. Und die Treffer werden gespeichert und die Nichttreffer werden entsprechend gelöscht. Und wenn dann künftig wir in die Scharfstellung gehen, dann sind das natürlich von der Polizei betriebene Softwareeinrichtungen mit Servern, die entsprechenden Zentralen, wo auch die Polizei die Kontrolle hat. Diese Anlagen werden ja auch von den Datenschutzbehörden abgenommen. Also jede in Deutschland installierte Kamera unterliegt ja auch dem Schutz und der Antragstellung der Datenschutzbehörden.
Na, das stimmt nicht ganz. Daher, nein.
Sollten aber grundsätzlich, also gerade die öffentlichen auf jeden Fall.
Nein, Antragstellung bei den, nein, stimmt überhaupt nicht. Es werden keine Anträge gestellt bei Datenschutzbehörden, die werden auch nicht abgenommen. Nein, das gibt es überhaupt gar nicht. Also es ist tatsächlich so, dass die Verantwortung vor Ort bei dem liegt, der diese Kamera installiert. Der muss sich an das Datenschutzrecht halten. Aber dadurch, dass man diese Informationen darüber gar nicht bekommt in der Regel, das sind ja auch Hunderttausende von Anlagen.
Ist wir reden ja von der öffentlichen polizeilichen Videoüberwachung. Nicht, wenn ich privat zu Hause eine Kamera vor meinem Haus anschaue.
Ja, schon klar.
Das findet bei uns in Sachsen ordentlich statt, in Leipzig insbesondere, das weiß ich, das habe ich mir angeschaut. Und das wäre auch Ihre Aufgabe, das zu kontrollieren.
Natürlich ist unsere Aufgabe, das zu kontrollieren und bestimmte Informationen bekommen wir auch darüber, aber es ist nicht eine Freigabe des Datenschutzbeauftragten, auch nicht in Sachsen.
Herr Küch, was sagen Sie denn als Polizist dazu? Also ist das eine Sache, die dann in Polizeihänden allein bleibt oder ist es so, dass andere, beispielsweise kommerzielle Firmen, auch erstmal es ermöglichen und diese Daten liefern und vielleicht auch bei der Auswertung helfen?
Also das sind zwei Fragen und zwei verschiedene Paar Schuhe. Mhm. Ich gehe mal im Bereich der Kinderpornografie, haben wir die Problematik im Augenblick schon, dass die Polizei überhaupt nicht mehr in der Lage ist, das Material auszuwerten. Und einige Bundesländer haben das schon in private Bereiche gegeben, was wiederum dazu geführt hat, dass einige von den gesicherten Bildern dann irgendwo wieder auf dem Markt aufgetaucht sind. Also privat halte ich für hoheitliche Aufgaben nicht für geeignet. Das ist das eine. Was ich bemängle an der ganzen Geschichte, das ist ja alles ganz schön und gut, es ist auch noch gar nicht zu Ende gedacht, es macht ja nur dann Sinn, diese Videoüberwachung durchzuführen, wenn wir eine lückenlose Vernetzung mit den polizeilichen Fahndungscomputern haben. Und da frage ich jetzt mal, Herr Wendt, ich bin ja bei Ihnen. Ich bin ein unbedingter Verfechter der Rechtsstaatlichkeit und ich sage, Handeln muss Konsequenzen haben. Sind Sie sich darüber im Klaren, was passiert, wenn wir diese Kameras mit unseren Fahndungscomputern verbinden? Wir haben etwa 150.000 offene Haftbefehle in der Bundesrepublik, aber wir haben nur ganze 65.000 Haftplätze. Was soll denn dann passieren? Also da ist man wieder nicht bis zum Ende gedacht worden. Und das ist das, was ich bemängle bei der ganzen Geschichte. Man hätte auch durchaus mal andere Möglichkeiten gehabt. Und was die Qualität der Kameras betrifft, da kann ich Sie beruhigen, die ist top. Ich habe auch diese Programme gesehen. Wir haben sie sogar hier im Niedersächsischen Landeskriminalamt, werden sie auch ausprobiert. Optimal. Die biografischen Vermessungen sind ziemlich sicher, aber das setzt auch voraus, dass wir unser gesamtes Daten- und Bildmaterial der Bundespolizei, der niedersächsischen Polizei, aller Länderpolizeien und möglicherweise sogar beim Verfassungsschutz, wobei da eine Verbindung zwischen Polizei und Verfassungsschutz eigentlich gar nicht bestehen darf, alles miteinander vernetzen und auf biografische Daten umschalten. Ein Haufen Arbeit.
Hm. Herr Wendt, halten Sie es für realistisch, dass denn im Zuge einer solchen Einführung, einer solchen Videoerkennung tatsächlich zu realisieren, wie Herr Küch es gerade gesagt hat?
Das halte ich für essentiell. Also Entschuldigung, wer zur Fahndung ausgeschrieben ist, mein Haftbefehl, der gehört natürlich vollstreckt. Und wenn da müssen wir die JVA-Plätze weiter ausbauen. Also ich meine, jetzt zu argumentieren, nur weil wir dann genug Leute sozusagen erfolgreich fahnden und die Haftbefehle vollstrecken, wir haben die Plätze nicht. Ich meine, dann müssen wir natürlich, und das ist ja auch unsere Forderung, die Justiz weiter bemühen und dort die Haftplätze aufbauen. Es ist immer so, wenn ich das Licht anschalte, dann findet man noch was. Wir haben jetzt bei den Grenzkontrollen G20 haben wir auch über 1000 offene Haftbefehle vollstreckt. Natürlich, das ist doch richtig so, da machen wir uns doch lächerlich, wenn wir das Recht, was wir anordnen, nicht vollziehen. Und wenn wir da so eine Möglichkeit haben, dass die Polizei unterstützt, dann kann ich das doch nur begrüßen.
Mhm. Wir haben eine Mail bekommen von Ludger Gaillard aus Göttingen und er schreibt, die Gesichtserkennung ist ein weiterer verhängnisvoller Schritt in den Orwellschen Überwachungsstaat und suggeriert eine Scheinsicherheit, ohne die Verbrechens- und Terrorursachen im Mindesten zu berühren. Eine pure Reaktion und damit Illusion. Frau Hansen, als Datenschützerin, ist das eine Kritik, die Sie auch so hart formulieren würden? Oder gibt es da eine Linie, wo Sie sagen, da kann man sich drauf einigen?
Also ist natürlich schwierig, weil wir genau diese Datenschutzkomponente im Blick haben und nicht eine Auswertung der Sicherheit, das ist nicht unsere Aufgabe. Da sind wir als Verhandlungspartner oder mit Sparringspartnern aus der Polizei natürlich zugange. Und deswegen kann ich dazu gar nicht ganz fachkundig antworten. Aber tatsächlich, das Gesicht ist ja etwas, was quasi die Visitenkarte jeder einzelnen Person ist. Man möchte doch offen miteinander reden. Und genau deswegen finde ich das sehr wichtig, dass Gesichtsdaten, die biometrischen Daten, also die Werte über das Gesicht, dass die nicht in irgendwelchen Datenbanken nachher doch auftauchen und ob das verdächtig ist oder man fälschlicherweise in einer Datenbank gelandet ist, diese Dinge sind ja noch über Jahrzehnte nutzbar, auch wenn man gealtert ist, ein paar mehr Falten bekommen hat. Also das sind solche Dinge, wenn wir uns einmal entscheiden, Gesichter werden jetzt da mitgespeichert, dann hat das also eine große Auswirkung. Und tatsächlich sind genau in unseren Personalausweisdaten die Gesichter doch schon so, dass die als Gegenwert genommen werden können für das biometrische System. Also ich könnte sogar, das ist im Augenblick auch nur in der Diskussion und wird noch nicht gemacht, denjenigen, der jetzt abends nicht nach Hause gekommen ist, also ich habe jetzt das private Interesse zu sehen, wo ist der gerade hingegangen, das ist dann noch nicht eine große Fahndung, aber diese Daten sind prinzipiell schon da, dass das gekoppelt werden könnte mit einem System. Also das heißt, die Technik würde das erlauben, dass wir das rechtsstaatlich möglicherweise nicht wollen. Okay, aber das muss mit diskutiert werden.
Eine Mail haben wir noch bekommen von Dr. Walfried Hartkopf aus Nahrendorf und er schreibt, die Bundesrepublik ist unter anderen Staaten einer neuartigen Gefahr durch Terroristen ausgesetzt. Deshalb sollte dieser Gedanke einer effektiven Strafverfolgung durch Videoüberwachung mit Gesichtserkennung durch andere Täter nicht mit dem Argument des Datenschutzes blockiert werden. Vielen Dank, meine Damen und Herren, die Sie sich bei uns gemeldet haben, angerufen haben, mitdiskutiert haben, uns geschrieben haben. Dabei waren heute der Polizist Ulf Küch, der CDU-Politiker Marian Wendt und die Datenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein Marit Hansen. Es war nicht anders zu erwarten. Wir konnten uns nicht einigen bei diesem Streit um die Gesichtserkennung und bei der Frage, geht die Sicherheit zulasten der Privatsphäre? Die Redaktion der heutigen Sendung hatte Petra Lehnert. Morgen Abend um diese Zeit hören Sie Logo, unser Wissenschaftsmagazin. Ein Thema ist dabei die neue Ressource der medizinischen Forschung, Spinnen und Insekten. Und gleich nach den Nachrichten gibt es Play Jazz mit Michael Lages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Burkhard Klemper.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.